Dieser Vortrag ist aus einer Diskussion entstanden, ob Star Trek Next Generation eine feministische Utopie sei. Star Trek Next Generation ist die Erzählung von einer Raumfahrtflotte im 24. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, deren Aufgabe es ist, das Universum im Auftrag der Vereinten Föderation von Planeten zu erkunden. Nicht selten wird Star Trek als Utopie einer befreiten Gesellschaft angesehen. Und das aus mehreren Gründen. Die Menschheit konkurriert nicht um Ressourcen, sondern teilt sie. Es gibt zwar noch so etwas wie Nationalstaaten, aber keine nationalstaatliche Konkurrenz. Es gibt kein Geld, das die Arbeit der Menschen miteinander vermittelt. Und Armut ist beabsichtigt abgeschafft worden. Aber ist Star Trek auch eine feministische Utopie? Ich werde dafür argumentieren, dass das der Fall ist, aber nicht wegen der dargestellten Geschlechterverhältnisse, sondern wegen eines bestimmten Umgangs mit den Themen Abhängigkeit, Anerkennung und Herrschaft. Und dafür werde ich die Serie Next Generation, die 1987 ausgestrahlt wurde, mit einer zeitgenössischen Adaption von Star Trek, nämlich Discovery, vergleichen, deren Ausstrahlung vor 3 Jahren begann. Okay, aber erst einmal, warum ist es überhaupt interessant, eine Gruppe von Menschen und anderen Wesen im 24. Jahrhundert durch das Weltall streifen zu sehen? Um das zu erklären, muss man sich erst einmal vergegenwärtigen, in welchem Kontrast die Fiktion zu unserer Wirklichkeit steht. Entworfen wurde die Serie, als der erste Weltraumwettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion stattfand. Star Trek war von Beginn an ein Kommentar zu diesem Wettlauf. Statt in Konkurrenz zu stehen, waren auf der Kommandobrücke des Raumschiffs amerikanische und russische Piloten in einem Team zu sehen. Und Star Trek war auch von Anfang an divers. Weit entfernt von der Realität der USA in den 60er Jahren war mit Lieutenant Uhura eine schwarze Frau Teil der Crew der Enterprise. Der Kontrast zwischen Star Trek und der Realität besteht allerdings nicht nur darin, dass eine diversere Gesellschaft abgebildet wurde und wird. Er zeigt sich in einer ganz anderen Funktion der Raumfahrt für die fiktive zukünftige Gesellschaft. Die Funktion der Raumfahrt in unserer gegenwärtigen Gesellschaft stellte Hannah Arendt in ihrem Werk Vita Activa dar. Sie veröffentlichte es 1958, ein Jahr nachdem die erste Raumkapsel mit der Hündin Laika in die Umlaufbahn der Erde befördert wurde. Zu Beginn ihres Buches reflektierte sie über das Ereignis, dass sich ein kurioses Gefühl der Erleichterung einstellte, Zitat, dass der erste Schritt getan sei, um dem Gefängnis der Erde zu entrinnen, Zitat Ende. Und das ist ein Zitat nicht direkt von Hannah Arendt, sondern etwas, das sie wiederum von einem Journalisten zitiert hat, der dieses Ereignis kommentiert hat. Fairerweise muss man anmerken, dass der Zweck der Raumfahrt auch die Beherrschung anderer Territorien und Technologien war, was hier eben auch in Form der Satelliten als überaus bedeutsam für unsere Gegenwart gezeigt hat. Dass das Fortschreiten der Technologie aber wohl doch immer beides zu sein scheint, die Suche nach neuen Möglichkeiten, sich Vorteile zu verschaffen und der Versuch, der Erde zu entrinnen, kam dieses Jahr in einem Ereignis zusammen, bei dem die Wirklichkeit mal wieder jede Theorie in Absurdität übertrumpft hat. Auch dieses Jahr fand ein Weltraumwettlauf statt. Allerdings der Milliardäre Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk um den Aufbau des Weltraumtourismus für reiche Menschen. Dieses Ereignis wäre in sich schon zynisch genug gewesen in diesem Jahr. Es wäre schon zynisch genug gewesen, dass Jeff Bezos sein unfassbares Vermögen in Weltraumtourismus investiert, statt auch nur minimal bessere Arbeitsbedingungen zuzulassen, obwohl er als Gewinner der Corona-Krise Arbeitende in seinem Unternehmen den Gefahren der Pandemie ausgesetzt hatte, die Bildung von Gewerkschaften unterbunden hatte, für die Entlassung derjenigen gesorgt hatte, die für bessere Arbeitsbedingungen protestierten und so weiter. Es wäre auch schon zynisch gewesen, dass nach einem Jahr Pandemie, in dem die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen ist, diese Milliardäre um etwas konkurrieren, das sich nur eine sehr kleine Gruppe sehr reicher Menschen leisten kann. Aber zu diesen Ausgangsbedingungen fand der Wettlauf vor dem Hintergrund überlagernder Nachrichten zu Naturkatastrophen statt, die unmissverständlich die Gefahren des Klimawandels zeigten. Zwischen den Meldungen von Überschwemmungen, Bränden, Hitzewellen, schmelzendem Eis, Veränderungen der Meeresströme, ausgestorbener Tierarten und so weiter, konnte man die Männer in ihren phallusförmigen Raketen in den Himmel steigen sehen. Auch wenn die Aussiedlung nicht die Absicht dieser ganzen Unternehmung war, stellte sich doch mit diesem Bild die Gewissheit ein, dass die Klimakatastrophe zwar eine Katastrophe für die ganze Erdpopulation ist, die Menschheit aber sehr verschieden damit umgehen kann. Und auch wenn es nicht darum ging, andere Lebensräume zu erschließen, so stellte sich doch die Assoziation ein, dass während der größte Teil der Erdbevölkerung mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hat, die Reichen diese Erde vielleicht doch einfach loswerden, vielleicht ihre Koffer packen und zu einem anderen Punkt im Weltraum aufbrechen könnten. Und das ist eine wesentlich düsterere Gegenwart, als Hannah Arendt sie vor Augen hatte. Sie beschrieb diese Tendenz, die Erde loswerden zu wollen, als, Zitat, Rebellion des Menschen gegen sein eigenes Dasein, nämlich gegen das, was ihm bei der Geburt als freie Gabe geschenkt war und was er nun gleichsam umzutauschen wünscht, gegen Bedingungen, die er selbst schafft. Zitat Ende. Während sie also nur einen bestimmten Umgang mit der Abhängigkeit unseres Daseins von der Erde beschrieb, hat diese Abhängigkeitsbeziehung nun tatsächlich eine bedrohliche Wendung genommen, sodass fraglich ist, wie vielen Nachgeborenen diese freie Gabe von guten Lebensbedingungen tatsächlich gegeben sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur die Reichen den Sprung ins Universum leisten können, wird in der Serie Next Generation reflektiert als Kontrast zu der Art des Lebens, wie eben sich diese zukünftige Gesellschaft gebildet hat. In einer Folge besucht der Autor Mark Twain aus dem 19. Jahrhundert durch eine Zeitreise die Enterprise und geht selbstverständlich davon aus, dass es sich bei der Besatzung um die reiche Elite der Erde handelt, die in das Weltall fliegen kann, weil auf der Erde Menschen die Bedingungen dieser Raumfahrt durch ihre Arbeit in elenden Verhältnissen ermöglichen. Ebenso geht er davon aus, dass die Entdeckungsreisen der Enterprise den Zweck haben, mehr Möglichkeiten der Bereicherung und Ausbeutung auf Kosten anderer zu finden. Counselor Troy, ein Mitglied der Besatzung der Enterprise, entgegnet selbstbewusst, dass Armut in dieser Zeit auf der Erde abgeschafft wurde und dass diese Art der Arbeitsteilung nicht akzeptiert werden würde. Und damit ist unsere Gegenwart in einer klaren Kontinuität zum 19. Jahrhundert und leider nicht in einer Kontinuität zur fiktiven, ausbeutungslosen Gesellschaft des 24. Jahrhunderts. Und nicht nur in einer klaren Kontinuität zum 19. Jahrhundert, so bizarr der Weltraumwettlauf der Milliardäre dieses Jahr war, so stimmig ist er doch mit den Erkundungen der Menschheit seit der frühen Neuzeit. Im Gegensatz zum Ideal der Entdeckungsreisen wurde Amerika im 15. und 16. Jahrhundert nicht entdeckt, um etwas über die Welt und andere Menschen und Lebewesen zu erfahren, sondern um neue Möglichkeiten der Bereicherung und Ausbeutung zu finden. Was wäre aber das Bedürfnis, das Entdeckungsreisen motiviert, wenn es nicht darum ginge, sich selbst Vorteile zu verschaffen? Das ist eine der Fragen, die aufgeworfen werden durch diese Serie. Klassisch mit Kant kann man argumentieren, dass in der Entdeckung der Grenzen auch eine Form der Selbsterkenntnis liegt. Zum Beispiel, also wenn ich die Grenzen meines eigenen Wissens kenne, kenne ich überhaupt erst mein eigenes Wissen. Und so ist das Intro der Serie auch mit Space, The Final Frontier, als die letzte Grenze. So ist in dem Intro eben auch schon das Thema bestimmt. Es geht darum, die letzte Grenze zu suchen und eben auch zu versuchen, sie zu überschreiten. Allerdings steht die Funktion von Erkenntnis und Selbsterkenntnis, wie ich sie für die Enterprise skizzieren würde, in einem wesentlichen Kontrast zu den Formen der Selbsterkenntnis, die Hannah Arendt als Bewegung seit der Neuzeit beschreibt. Sie spannte in der Vita Activa den Bogen ihrer Analyse von der Neuzeit zu ihrer Gegenwart mit der Absicht, Zitat, die neuzeitliche Weltentfremdung in ihrem doppelten Aspekt, nämlich der Flucht von der Erde in das Universum und der Flucht aus der Welt in das Selbstbewusstsein, in ihre Ursprünge zurückzuverfolgen, um so vielleicht zu einem besseren Verständnis der neuzeitlichen Gesellschaftsphänomene zu kommen, Zitat Ende. Und letztlich geht es eben auch darum, dem etwas entgegenzusetzen, etwas, von dem ich denke, dass man es in Star Trek Next Generation finden kann. Also, um den Kontrast zwischen Fiktion und Wirklichkeit mit aller Deutlichkeit zu bestimmen, die Reisen der Enterprise sind weder Flucht von der Erde in das Universum, noch Flucht aus der Welt in das Selbstbewusstsein. Ihre Entdeckungen führen zu Formen von Erkenntnis und Selbsterkenntnis, in dem gerade ein gemeinsamer Raum hergestellt wird. Und gerade die Weise, wie geteilte Realität hergestellt wird, macht Next Generation zu einer feministischen Utopie. Nicht allerdings in der direkten Darstellung der Geschlechterverhältnisse. Und ich muss das auch mit einem halb weinenden Auge sagen. Es gab redliche Versuche, emanzipierte Lebensweisen in dieser Serie darzustellen, aber leider scheiterten sie an vielen Stellen. Aber erst einmal möchte ich festhalten, dass sie in manchen Hinsichten weiter waren als zeitgenössische Erzählungen und auch zeitgenössische Star Trek-Erzählungen. So wird immer wieder deutlich, dass die AutorInnen bewusst mit der symbolischen Ordnung der Geschlechter spielten. Während die zeitgenössischen Star Trek-Verfilmungen Frauenfiguren nur als die Freundin oder die Kämpferin kennen, beginnt Next Generation mit mehreren starken Frauenfiguren, deren Charaktere gerade nicht über ihre Beziehungen zu Männern definiert werden und die in der symbolischen Ordnung der Geschlechter unterschiedlich verortet werden können. Also so tritt zum Beispiel Lieutenant Yar impulsiv und kämpferisch auf, ihre Kollegin Counselor Troy hat eher klassische feminine Eigenschaften, ohne deswegen in ihrer Rolle unterminiert zu werden, zumindest nicht beabsichtigterweise. Zu den klassischen femininen Eigenschaften von Counselor Troy gehört ihre Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, die sie als Beraterin und Therapeutin des Schiffes einsetzt. Und in einer Folge wird durchaus reflektiert, dass diese Aufgabe etwas anderes ist, als aus Liebe sich um andere zu kümmern. Und ich würde sagen, dass gerade diese Folge ein Beispiel für das Spiel mit der Ordnung der Geschlechter ist. Also in Folge 8 der dritten Staffel verliebt sich Counselor Troy in einen Mann, der als Unterhändler auf das Schiff kommt, um an Verhandlungen über Nutzungsmöglichkeiten eines Wurmlochs teilzunehmen, in denen er in Konkurrenz zu der Föderation auftritt, für die sie wiederum arbeitet. Und dieser Mann ist das Sinnbild des Liberalismus. Auf seinen Vorteil bedacht, nur assoziiert mit anderen, um seine Interessen umzusetzen und dabei bereit zu betrügen. Die Liaison zwischen den beiden ist eine Metapher für das liberale Versprechen, sich in Liebesbeziehungen gemeinsam von der Gemeinschaft absondern zu können und Glück in der Privatsphäre zu finden. Und Counselor Troy findet diese Seite auch erst sehr verlockend und auch überzeugend. Die Begegnung ermöglicht ihr, sich auf eine andere Weise zeigen zu können, als in ihrer Rolle auf dem Schiff, Pflichten vergessen zu können, genießen zu können. Und es sind also nicht nur diese Aspekte, die sie auch bestimmt in anderen Beziehungen, Liebesbeziehungen finden würde, auch in dieser fiktiven Welt, sondern das Versprechen, die Gemeinschaft nicht zu brauchen, sich von den Erwartungen und Verpflichtungen einer Gemeinschaft befreien zu können. Allerdings bringt die tricksende Seite die betrügende Seite dieses Mannes Counselor Troy in einen Konflikt mit ihrer Loyalität gegenüber Starfleet, wobei sie sich für Letzteres entscheidet. Und in dem letzten Gespräch zwischen beiden passiert etwas sehr Interessantes. Also er akzeptiert ihre Entscheidung zur Loyalität gegenüber Starfleet und bittet sie aber, mit ihm zu können, um ihn zu retten, um ihm zu helfen, diese Prinzipien zu verstehen und um sein Gewissen zu sein. Ihre Antwort auf diese Bitte lautet: I have a job as a counselor. Diana Troy hat also ein feminines Auftreten und erfüllt typische feminine Aufgaben. Allerdings genießt sie dafür auch Wertschätzung, verfügt über eine gewisse Autorität, hat eine gewisse Kontrolle über ihr Leben, die ganz im Gegensatz zum Bekümmern eines Mannes in einer Beziehung steht, die mit dem Versprechen auf eine Form von Befreiung begann und mit einer Aufgabe endet, die sowohl Selbstaufgabe bedeuten würde, was sich ausdrückt in dieser Bitte, sei mein Gewissen, als auch ohne Wertschätzung und die Möglichkeit der Weiterentwicklung ein Verschwinden in der Privatsphäre bedeuten würde. Es gibt zahlreiche Beispiele für progressive Seiten in dieser Serie in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. Zum Beispiel erschafft der Android Data sich ein Androidenkind, das es sein eigenes Geschlecht wählen lässt. Und es gibt noch viele andere Versuche, ich werde hier nicht ins Detail gehen. Allerdings hat die Darstellung der Geschlechterverhältnisse auch gravierende Schwächen. Also, wie bereits erwähnt, ich würde nicht sagen, dass Star Trek Next Generation eine feministische Utopie ist, wegen der Darstellung der Geschlechterverhältnisse. Eines der größten Probleme in der Darstellung der Geschlechterverhältnisse zeigt sich aus meiner Perspektive in einer Folge, in der die Erinnerung an eine Situation aus der Perspektive zweier Figuren visualisiert werden, nämlich Commander Riker und einer Frau, die nur in dieser Folge vorkommt. Aus ihrer Perspektive belästigt und bedroht Commander Riker sie, aus seiner Perspektive macht sie ihm Avancen, die an Belästigung grenzen. Und beide Zeugnisse werden als jeweilige Wahrheit der Person dargelegt, von der sie selbst überzeugt sind, ohne jede Betrugsabsicht. Und beide Perspektiven stehen ohne Auflösung oder Vermittlung einander einfach gegenüber. Diese Folge ist bereits ästhetisch schlecht konzeptioniert. Sie heißt A Matter of Perspective und beginnt präfigurativ mit einer Szene, die eine Gruppe beim Aktmalen zeigt, in der alle ihre eigene Perspektive zu dem Gegenstand, nämlich der nackten Frau, einnehmen, was schon eine misslungene Wahl für die Präfiguration von alle haben ihre eigene Perspektive ist. Und dass die Wahl des Themas sexuelle Belästigung bzw. Annäherung für die Darstellung widersprüchlicher Erinnerungen gewählt wurde, ist umso ärgerlicher, gemessen daran, dass der Rest der Serie vielleicht sogar sich durch eine übertriebene Klarheit auszeichnet. Es gibt kaum Missverständnisse über irgendein anderes Thema. Also es gibt keine Missverständnisse, wer einen Konflikt begonnen hat oder was die Ergebnisse von Verhandlungen sind. Themen, bei denen es tatsächlich häufig Missverständnisse gibt. Aber nein, es ist das einzige Thema, also zumindest nach meiner Kenntnis, das so dargestellt wird, als könne man entgegengesetzte Perspektiven haben, die als genuin richtig empfunden werden, ohne dass es eine Auflösung oder ähnliches oder irgendeine Art der Vermittlung gibt, ist eben das Thema der sexuellen Belästigung. Aber auch auf der mikroskopischen Ebene ist die Serie trotz aller wirklich redlichen Versuche, es anders zu machen, es besser zu machen, durchzogen von patriarchalen Mustern. Kommandeure sind Männer, bedeutsame Beziehungen wie zwischen Captain Picard und Commander Riker sind Beziehungen zwischen Männern. Und Diana Troi wird auch, also nicht selten, als sexuelles Objekt dargestellt. Also, und es gibt noch zahlreiche andere Beispiele. Es werden sehr viele Klischees eingewoben. Also sie haben es wirklich versucht, aber es ist nicht ganz gelungen mit der Darstellung der Geschlechterverhältnisse. Und gerade in dieser Hinsicht erscheint die neue Star Trek-Adaption Discovery auf Netflix als feministisch erst einmal weiterentwickelt. Schließlich thematisiert diese Serie unter anderem die Beziehung zwischen einer Captain und einem weiblichen First Officer, deren Entscheidungen die Geschichte wesentlich vorantreiben. Und dennoch würde ich sagen, dass Next Generation eine feministische Utopie ist, im Gegensatz zu Discovery, obwohl in Discovery die Darstellung der Geschlechterverhältnisse erst einmal progressiver erscheint. The Next Generation ist als Erzählung eine feministische Utopie, weil die Begegnung mit fremden Wesen bewusst auf andere Weise dargestellt wird, als in der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik konzeptioniert ist. Denken wir noch einmal an Hannah Arendts Feststellung zurück, dass mit dem Beginn der Neuzeit es diese doppelte Bewegung gab, der Erde in den Weltraum zu entfliehen und der Welt in das Selbstbewusstsein. Hegels Darstellung des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes steht dieser Bewegung vordergründig erst einmal entgegen. So stellte er fest, dass das Selbstbewusstsein angewiesen ist auf die Anerkennung durch ein anderes Selbstbewusstsein. Zitat: Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem und dadurch es für ein anderes an und für sich ist, das heißt nur als ein anerkanntes. Zitat Ende. Das Selbstbewusstsein erkennt sich, also die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst, also nicht durch den Rückzug aus der Welt, sondern erst in einer Anerkennungsbeziehung zu einem anderen Selbstbewusstsein. Allerdings erscheint dieser reine Begriff des Anerkennens für das Selbstbewusstsein zuerst in einem Konflikt. Nach Hegels Phänomenologie des Geistes gehört zur Bewegung des Selbstbewusstseins notwendigerweise der Kampf auf Leben und Tod. Oder genauer gesagt, ein Kampf, der zwar auf Leben und Tod ausgeführt wird, aber nicht im Tod, sondern in einer Unterwerfung endet. Der Verlierer wird zum Knecht, der Gewinner zum Herrn, und so entsteht die erste einseitige Anerkennungsbeziehung, in der der Herr vom Knecht als selbstständig anerkannt wird, während der Knecht unterworfen ist. Da der Knecht allerdings durch Arbeit seine Umwelt formt, während der Herr nur die Produkte der Arbeit genießt, ist eigentlich der Knecht selbstständig und der Herr unselbstständig. Als instabile Anerkennungsbeziehung ist dies nur eine Zwischenstufe auf dem Weg des Selbstbewusstseins und das Selbstbewusstsein auch nur eine Stufe auf dem Weg zum absoluten Wissen. Es ist eine insgesamt schwer zu interpretierende Stelle und ich hoffe, ich werde gleich noch verdeutlichen können, weshalb es wichtig ist, sich das zu durchdenken. Es ist eine schwierige Stelle, die aber sehr einflussreich für die Geistesgeschichte war. So bildete Alexandre Kojève daraus eine Geschichtsphilosophie, nach der die Geschichte die Bewegung der Herr-Knecht-Dialektik sei. Zitat: Abschließend können wir sagen, der Mensch wurde geboren und die Geschichte begann mit dem ersten Kampf, der mit dem Auftauchen eines Herrn und eines Knechtes endete. Das heißt, dass der Mensch ursprünglich immer entweder Herr oder Knecht ist. Und es gibt keinen wirklichen Menschen, wo es nicht einen Herrn und einen Knecht gibt. Zumindest muss man zu zweien sein, um menschlich sein zu können. Und die Weltgeschichte, die Geschichte der Wechselwirkung mit der Natur, ist die Geschichte der Wechselwirkung zwischen Kriegerherren und Arbeiterknechten. Infolgedessen kommt die Geschichte in dem Augenblick zum Stillstand, in dem der Unterschied, der Gegensatz zwischen Herr und Knecht aufhört, in dem Augenblick, da der Herr aufhört, Herr zu sein, weil es keinen Knecht mehr gibt, und der Knecht aufhört, Knecht zu sein, weil es keinen Herrn mehr gibt, ohne übrigens wieder Herr zu werden, da es kein Knecht mehr gibt. Zitat Ende. Hieraus bildete er das Ende der Geschichte als das Ende des Kampfes, der erst in einer Anerkennungsbeziehung aufgelöst werden kann, die durch etwas Drittes vermittelt ist, bei Hegel durch den Staat. Fraglich dabei ist, warum, also um kurz nochmal zu motivieren, was der Zweck dieser Gedanken ist. Ich würde argumentieren, dass Next Generation eine feministische Utopie ist, weil Begegnungen anders konzeptioniert werden, als sie hier dargestellt werden. Aber dafür muss man erst einmal verstehen, warum es überhaupt diese Zwischenstation auf dem Weg des Selbstbewusstseins geben muss. Warum muss es den Kampf auf Leben und Tod geben und die Herausbildung von Knechtschaft und Herrschaft? Und warum erscheint eine andere Begegnung nicht möglich? Zweifellos lässt sich darin Menschheitsgeschichte erkennen, die von Konflikten, Herrschaft und Unterwerfung geprägt ist. Allerdings ist Hegels Beschreibung eine logisch-dialektische Folge und nicht eine zufällig historische Feststellung. Kojève fügte mehrere Prämissen ein, unter anderem, dass das Riskieren des Lebens bedeutet, sich auf eine Weise von den Bedingungen des Lebens unabhängig zu machen, die notwendig für die Entwicklung des Selbstbewusstseins sei oder also dafür eine Person zu sein. Und an dieser Stelle ließe sich fragen, ob Hegel insofern nicht doch in Hannah Arendts Schema philosophiegeschichtlich zur Fluchtbewegung des Selbst aus der Welt zählt, denn schließlich gehört der dringende Wunsch, sich von den Gegebenheiten des Lebens unabhängig zu machen, dazu. Es ist insgesamt schwer für die Notwendigkeit oder also diese Notwendigkeit in dieser Stufe nachzuvollziehen, insbesondere wenn man die tatsächliche Entwicklung des Selbstbewusstseins betrachtet. Gerade bei Sätzen wie von Kojève, der Mensch wurde geboren und die Geschichte begann mit dem ersten Kampf, der mit dem Auftauchen eines Herrn und eines Knechtes endete, drängt sich die Frage auf, was in der Zeit zwischen der Geburt und dem ersten Kampf stattfindet oder ob die Menschen einfach kampfbereit in die Welt geboren werden. Und so verwies die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin in ihrem Buch Die Fesseln der Liebe darauf, dass die tatsächliche Entwicklung des Selbstbewusstseins gerade nicht kämpferisch entsteht, zumindest nicht in diesem martialischen Sinne, sondern in der Beziehung zwischen dem Säugling und der ersten Bezugsperson, meist der Mutter. Benjamin interpretiert die Stelle bei Hegel mit einer zusätzlichen Prämisse, nämlich dass sich das Selbstbewusstsein als Absolutes setzt. Und mit dieser Prämisse, damit ist sie nicht allein, viele Interpretinnen fügten zusätzliche Prämissen ein, um die Notwendigkeit des Kampfes auf Leben und Tod zu erklären. Und viele dieser Prämissen hatten eine ähnliche Struktur. Um nun das feministisch-utopische in Star Trek als Gegensatz zur Herr-Knecht-Dialektik zu verstehen, ist die Lesart von Benjamin entscheidend. Sie schreibt über die Stelle bei Hegel, Zitat, Hegel geht davon aus, dass das Selbstbewusstsein sich als Absolutes setzt. Es will vom anderen anerkannt werden, um seinen Ort in der Welt zu finden. Ja, um die Welt zu sein. Das Ich will sich auf Kosten des anderen bestätigen. Es will glauben, es sei das Einzige. Es leugnet seine Abhängigkeit. Da jedes Selbst diesen Anspruch erhebt, müssen sie auf Leben und Tod um Anerkennung kämpfen. Bei Hegel gipfelt dieser Kampf nicht in wechselseitiger Anerkennung im Überleben des einen für den anderen, sondern der Stärkere macht den Schwächeren zu seinem Knecht. Zitat Ende. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, also bei Hegel geht es natürlich weiter. Also der Kampf gipfelt nicht in der wechselseitigen Anerkennung, ist nur auf diese eine Stelle in der Phänomenologie des Geistes bezogen. Der Kampf und das folgende Herrschaftsverhältnis ist also eine bestimmte Art der Verarbeitung von Abhängigkeit. Und ich würde raten, diese Abhängigkeit bzw. Anerkennung nicht rein idealistisch, sondern auch materialistisch zu verstehen. Das Selbstbewusstsein findet nicht die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst ohne die Anerkennung eines anderen Selbstbewusstseins. Diese Anerkennung bedeutet aber nicht nur Wertschätzung, sondern dass die anerkannten Bedürfnisse auch befriedigt werden können. So zeigt sich, dass der Kampf, dass Kampf und Herrschaft einen vielleicht tatsächlich verlockenden Ausweg aus der Abhängigkeit voneinander zeigen kann. Statt in Kooperation darauf angewiesen zu sein, dass andere meine Bedürfnisse anerkennen und bereit sind, mit mir gemeinsam ein Gemeinwesen zu bilden, indem wir durch Arbeit unsere Bedürfnisse wechselseitig befriedigen, kann es als der einfachere Weg erscheinen, andere zur Herausgabe von Ressourcen zu zwingen oder zur Arbeit zu nötigen. Kurz gesagt, Kontrolle kann leichter erscheinen als Kooperation. Für Jessica Benjamin ist dies die tiefste Ursache des Unbehagens in der Kultur. Nicht die Verdrängung wie bei Freud, sondern sie zeigt sich in der Polarisierung der Geschlechter. Zitat: Viele hartnäckige Symptome dieses Unbehagens, Verachtung für die Bedürftigen und Abhängigen, Betonung der individuellen Selbstgewissheit, Ablehnung sozialer Formen der Fürsorge, sind auf den ersten Blick zwar nicht an die Geschlechterstruktur gebunden, aber trotz der Tatsache, dass solche Einstellungen bei Frauen fast ebenso verbreitet sind wie bei Männern, sind sie doch eine Folge der Geschlechterpolarisierung. Sie gehorchen dem Geist des Gegensatzes der Freiheit gegen Fürsorge gestellt. Zitat Ende. Und resümierend würde ich nun sagen, dass sich gerade an dem Umgang mit Abhängigkeiten die feministische Qualität einer Erzählung, einer Utopie und auch der Gegenwart zeigt. Das heißt, ob sie in anerkennenden Beziehungen oder herrschaftlichen Verhältnissen ihren Ausdruck finden. Und gerade die neueste Serie von Star Trek, nämlich Star Trek Discovery, fällt durch diesen Test leider trotz aller Bemühungen durch. Das zeigt sich bereits in einer ästhetisch vielleicht erstmal sehr unauffälligen Entscheidung, nämlich das Schiff, auf dem diese Handlungen stattfinden oder die Schiffe, auf denen sie stattfinden, dass diese Schiffe relativ wenig Bedeutung haben. Also während bei Next Generation das Schiff eine wichtige Rolle spielt, sowohl in den Aufnahmen der Crew als auch in den Dialogen, ist das geteilte Schiff in Star Trek Discovery nahezu unbedeutend. Es taucht zwar durchaus auf, wie zerstörerisch das Weltall ohne den Schutz dieses Schiffes ist, allerdings immer nur negativ und nicht in der positiven Seite, dass nur durch dieses Schiff Begegnungen und Erlebnisse ermöglicht werden. Gerade in der ersten Staffel von Discovery werden einzelne besondere Individuen dargestellt und die auch durchaus divers, nicht aber die Bedingungen des Lebens, die zwar menschengemacht sind, aber dennoch auch Formen, also in gewisser Weise unverfügbar sind. Individuen können solche Schiffe nicht bauen. Die Existenz der Schiffe setzt bereits ein Gemeinwesen voraus. Und so wenig die Ermöglichung der Begegnung mit anderen Wesen durch das Schiff dargestellt wird, so wenig wird die Begegnung mit anderen Wesen überhaupt als erstrebenswert dargestellt in dieser zeitgenössischen Adaption. Diese Serie beginnt mit dem Topos, der gerade für zeitgenössische amerikanische Erzählungen typisch ist, nämlich der Strike-First-Mentalität. Das heißt, mit der nahegelegten Notwendigkeit, zuerst zuschlagen zu müssen, weil man sonst die eigene Unterlegenheit riskiert oder vielleicht sogar verschuldet. Sie beginnt mit dem Gedanken, dass das Zögern vor der Vernichtung oder vor dem Angriff eines in seinen Motiven noch unbekannten Gegenübers zu einem gravierenden Nachteil in einem ohnehin unentrinnbaren Konflikt wird. Es ist möglich, dass es noch nicht mal die Absicht der Schreibenden war, die Eskalation des Krieges, mit dem die Geschichte beginnt, so darzustellen, aber es ist ohne jeden Zweifel das Resultat der Erzählung. Der erste Offizier meutert, um einen Präventivschlag gegen die in den Motiven noch unbekannten Klingonen auszuführen, wird daran gehindert und in der Folge bildet sich überhaupt erst die Truppenkraft der Klingonen, mit der sie sich zusammenschließen und den Krieg gegen die Föderation beginnen. Dieses Denken, dass das Zögern, zuerst zuzuschlagen, dem Feind überhaupt erst die Möglichkeit gibt, sich zu formieren, gehört zu den destruktivsten Seiten der menschlichen Geschichte. So war die Eskalation des Ersten Weltkrieges von dieser Rhetorik und dieser Denkweise bestimmt. Und es gibt noch sehr viele andere Beispiele. Und es ist kein Zufall, dass solche Erzählungen häufig monoperspektivisch sind, also dass die Gegner in diesen Erzählungen häufig als cartoonhaft böse dargestellt werden. Also in dieser neuen Adaption ist es kaum nachvollziehbar, was die Klingonen überhaupt dazu motiviert, einen Krieg beginnen zu wollen. Also es ist die erste Begegnung der Klingonen mit den Menschen seit 100 Jahren. Und trotzdem gibt es bereits vor dieser ersten Begegnung den Wunsch, gegen die Föderation zu kämpfen, mit der Begründung, dass die Föderation die Identität der Klingonen gefährden würde, obwohl es seit 100 Jahren keine Begegnungen gab. Es ist sehr, sehr merkwürdig, wie diese ganze Mentalität den Klingonen überhaupt motiviert wird. Also sie scheint mehr motiviert zu sein durch Kultur, die als fremd und bedrohlich und mythisch erscheint, aber auch keine wirkliche Erklärung für dieses Verhalten bietet. Und ich denke, dass es deswegen nicht zufällig ist, dass in solchen Erzählungen die Bösewichte kaum nachvollziehbare Motive haben, weil es schwerer ist zu rechtfertigen, dass jede Verhandlung sinnlos ist, wenn der Standpunkt des Feindes verständlich ist. Es ist nicht unmöglich, eine solche Erzählung zu schreiben, aber es ist sehr viel schwerer. Im Gegensatz dazu wird in Next Generation ein Bild der Zukunft entworfen, in dem die Begegnung mit anderen grundsätzlich nicht vernichtend ist, auch wenn ebenfalls Gefahren und negative Konsequenzen dieser Haltung gezeigt werden. In der vierten Folge der ersten Staffel wird ebenfalls die Möglichkeit eines Präventivschlages erörtert, in einer Situation, in der die Enterprise auf ein unbekanntes Raumschiff stößt, das den Anschein erweckt, ihnen die Energie des Schiffes abzuziehen und jede Bewegungsmöglichkeit zu nehmen. In dieser Situation empfiehlt Lieutenant Yar den Erstschlag, den Präventivschlag, bevor die Schutzschilde zusammenbrechen. Und auch Commander Riker ist dafür. Captain Picard wählt allerdings den Versuch der Verhandlung. Und in der Folge zeigt sich, dass das fremde Schiff dieselben Probleme hat wie die Enterprise und wiederum die Enterprise für den Aggressor hält. Und dass es letztlich ein intelligentes Programm auf dem nächstgelegenen Planeten ist, einer untergegangenen Spezies, das beide Raumschiffe in einem Abwehrprogramm hält und schließlich daraus entlässt, weil sich die Enterprise auch einem unbekannten möglichen Feind gegenüber kooperativ gezeigt hat. Und dies von der künstlichen Intelligenz als Zeichen einer weiterentwickelten Spezies angesehen wird. Es sind aber gleich die ersten beiden Episoden der ersten Staffel von Next Generation, die zeigten, dass die Gründe für eine andere Mentalität in einem Verständnis von Abhängigkeit bestehen, das nicht versucht, Abhängigkeit durch Herrschaftsverhältnisse zu kompensieren. In der ersten Doppelfolge, Mission Farpoint, ist die Besatzung der Enterprise nicht Subjekt einer Entdeckung, sondern Objekt. Sie werden von einem omnipotenten, unsterblichen Wesen namens Q entdeckt, aufgehalten und aufgefordert, nicht weiter das Universum zu durchstreifen. Nach dem ersten Versuch, diesem Wesen zu entkommen, der scheitert, koppelt die Enterprise einen Teil des Schiffes ab und stellt sich mit einem kleinen Teil der Besatzung diesem Wesen, um den anderen beim Entkommen zu helfen. Und nach ihrer Kapitulation im Angesicht der Übermacht dieses Wesens werden sie weiter mit den Vorwürfen konfrontiert, dass die Menschheit eine barbarische Spezies sei und sich deswegen nicht weiter im Universum ausbreiten sollte. Als Beispiel nimmt Q verschiedene Elemente der Geschichte der Menschheit heraus. Also er nimmt zum Beispiel die Uniform eines amerikanischen Soldaten der 40er und 50er Jahre an, der meint, man müsse den Kommunisten ein Ende bereiten. Picard sieht vollkommen ein, dass es sich hierbei um einen unterentwickelten und barbarischen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gehandelt habe, stellt ihm aber entgegen, dass sich die Menschheit seither weiterentwickelt habe. Q versetzt daraufhin die Crew in einen Gerichtssaal, der Realität aus der Mitte des 21. Jahrhunderts nachgebildet ist, einer Zeit nach atomaren Kriegen. Und dieser Gerichtssaal verbindet sehr viele faszinierende Elemente. Er ist sowohl futuristisch dargestellt, also in Bezug auf die Waffentechnologie der Exekutive, erinnert aber auch an das Mittelalter, da in diesem Gerichtssaal Menschen in bäuerlicher Kleidung sitzen und pöbelhaft dieser Gerichtsverhandlungen folgen wie einem Theaterstück. Q als Richter trägt auch Gewänder, die eher so an das Mittelalter erinnern. An der Wand hängt ein Tuch, auf dem ein schwarzer Adler vor rotem Hintergrund auf so eine abstrakte Weise dargestellt ist, also in einer Ästhetik, die an eine faschistische Ästhetik erinnert. Und dieses Spiel mit unterschiedlichen zeitlichen Einflüssen zeigt, dass die Szene zwar aus unserer Perspektive in der Zukunft stattfindet, dass diese Zukunft aber auch erst einmal wieder ein Rückfall in barbarische Teile der Vergangenheit ist. Im Verlauf des Gerichtsverfahrens gibt Picard erneut zu, dass die Menschheit in der Vergangenheit durchaus barbarisch war, aber dass sie sich weiterentwickelt habe, und verlangt von Q, dass er die Besatzung der Enterprise teste, auf dass sie als pars pro toto der Menschheit beweisen könne, dass die Menschheit die Geschichte bis zum 21. Jahrhundert hinter sich gelassen habe. Und Q lässt sich auf diesen Test ein, sagt allerdings nicht, worin er besteht. Die Besatzung wird wieder zurück auf die Enterprise gebracht und fliegt einfach weiter zum Stützpunkt Farpoint, den sie auch schon davor anfliegen wollten. Und also es wird erstmal gar nicht deutlich, worin dieser Test eigentlich besteht. Sie machen einfach weiter und kommen zu dieser Basis, die von einer Spezies erbaut wurde, die gerne ein Teil der Föderation werden würde und als Zeichen des guten Willens diese Basis erbaut hatte, um genau den Bedürfnissen der Raumschiffe der Föderation zu entsprechen. Allerdings gibt es einige rätselhafte Momente auf diesem Stützpunkt. Also ist unklar, wie diese Spezies die Technologie entwickelt hat, um diesen Stützpunkt zu bauen, oder woher sie die Materialien hatte, die nicht zu den Ressourcen des Planeten gehören. Aber noch bevor sie dieses Rätsel lösen können, taucht ein unbekanntes Raumschiff auf und schießt auf die Bevölkerung des Planeten, die neben dem Stützpunkt leben. Als Verbündete ist die Besatzung der Enterprise versucht, den Angreifer, der sich nicht artikuliert und keine Gründe für den Angriff gibt, zum Schutz der Bevölkerung des Planeten zu bekämpfen. Allerdings entscheidet sich Captain Picard dagegen, da er das Rätsel der Basis gelöst hat. Die Spezies dieses Planeten hat den Stützpunkt nicht alleine aufgebaut, sondern ein Wesen gefangen genommen, das in der Lage ist, Energie in Materie umzuwandeln. Das unbekannte Raumschiff, das diese Spezies angegriffen hat, ist ebenfalls ein Wesen, das diese Fähigkeit hat und den Planeten angegriffen hat, um seine Gefährtin zu befreien. Statt zu kämpfen, strahlt die Enterprise eine Menge an Energie auf die Raumstation, die dem Wesen hilft, sich aus der Gefangenschaft zu befreien, woraufhin sich beide in gigantische Quallen verwandeln und gemeinsam davonziehen. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb in dem Titel Weltraummedusen stand, weil Medusen das zoologische Wort für Quallen ist. Und nach dieser Befreiung gibt es eben eine Diskussion. Der Verwalter der Raumstation versucht, die Gefangenschaft zu rechtfertigen, indem er meint, dass dieses Wesen auf seinem Planeten gestrandet sei, weil es verletzt und entkräftigt war. und dass sie ihm Energie zur Verfügung gestellt hätten und das gerettet hätten. Allerdings stellt Picard heraus, dass dies die Gefangenschaft und auch nicht die Ausbeutung für den Bau dieser Station rechtfertigen würde. Mit der klar artikulierten Haltung, dass man andere nicht zur eigenen Reproduktion ausnutzen dürfe, besteht die Menschheit den Test, dass sie sich aus ihrer barbarischen Vergangenheit herausentwickelt habe. Es ist eine klare Abkehr gegen das Denken der Herr-Knecht-Dialektik, das sich nicht nur also klar artikuliert zeigt, sondern auch also schon allein in diesen Verhaltensweisen zeigt, nicht anzugreifen oder zumindest nicht anzugreifen, bevor man zumindest den Versuch unternommen hat, den Standpunkt des Gegenübers verstanden zu haben. Der Kontakt mit dieser anderen Spezies legt auch nahe, dass der das Kampf um Krieg, im weiteren Verlauf der Serie wird auch nahegelegt, dass Kampf um Krieg im Weltall zwar sehr verbreitet ist, aber dass nicht jede Spezies mit Selbstbewusstsein das Stadium von Kampf und Herrschaft und Unterwerfung durchläuft. Das Besondere an den Bemühungen, Konflikte friedlich zu lösen, liegt eben gerade in der Herstellung einer gemeinsamen Realität durch Perspektivübernahme, durch Kooperation und durch Austausch. Ich würde gern am Ende jetzt nochmal zurückkommen auf Hannah Arendt und die Tendenzen der Neuzeit und inwiefern Star Trek genau diesen Tendenzen etwas entgegenzusetzen hat. Also Hannah Arendt setzte der Tendenz der Neuzeit, von der Erde in den Weltraum und von der Welt in das Selbst entfliehen zu wollen, das politische Handeln entgegen, das nur in einer geteilten Realität stattfinden kann. Und in Star Trek Next Generation sind die Erkundungen des Alls und des Selbst eben auch kein Mittel, um der Erde oder der Welt zu entkommen, sondern Wege des In-Beziehungssetzens. Die Serie zeigt, was notwendig ist, um diese geteilte Realität herzustellen, nämlich die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln und Vermittlungen zu finden. Und leider ist eben die eine Folge über diese zwei Perspektiven, ob die Begegnung nun ein sexueller Übergriff oder eine Annäherung war, die einzige Folge, bei der diese Vermittlung nicht funktioniert. Also abgesehen von dieser misslungenen Einfolge, dieses misslungenen Teils, würde ich eben sagen, dass es Teil einer feministischen Utopie ist, zu versuchen, diese gemeinsame Realität herzustellen, weil das Gegenteil, den eigenen Standpunkt als absolut zu setzen, die Abhängigkeiten negiert, in denen wir zueinander stehen, und diesen Negationen wiederum ihren Ausdruck wegen der Ordnung der Geschlechter, also auf regelmäßige Weise in Gewalt und Verdrängung findet. Okay, ich würde erst einmal schließen. Ich habe noch ein paar andere Details dabei, aber ich würde tatsächlich gerne erst einmal in die Diskussion gehen. Vielen Dank fürs Zuhören soweit.
Vielen Dank. Wir würden das jetzt so machen, dass ich für alle, die neu sind, dass ich herumlaufe und euch das Mikrofon hinhalte. Wenn ihr eine Frage habt, dann bitte die Maske auflassen. Und also es ist aus einer bestimmten Distanz auch noch gut zu verstehen. Und noch der Hinweis, wir streamen live. Also wer da nicht Lust hat, mit drauf zu sein, kann mir das sagen. Und ich kann die Frage dann laut wiederholen, zum Beispiel. Und ich würde sagen, wer hat eine Frage, eine Anmerkung?
Vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage, die ich hoffentlich so präzise wie möglich formulieren kann. Genau. Und zwar, du beziehst dich ja auf Jessica Benjamins Kommentar zu Hegel und, wenn man so will, zu Koschews Kommentar zu Hegel. Und so wie ich auch immer Benjamin verstanden habe, war ja auch die Provokation auf eine Art und Weise, oder eine Provokation ihrer Gedanken liegt ja eben genau darin, dieses Abhängigkeitsverhältnis in dem Prozess der Geburt und direkt danach, und zwar eben zumeist zwischen eben auch der biologisch gebärenden Person und dem Säugling stark zu machen, und genau diese Lücke, die du ja so schön leicht polemisch gekennzeichnet hast, also die eben in der Konzeption von Hegel überhaupt gar nichts Gedachtes oder Vorgestelltes erscheint, also wir werden geboren und sind dann im Krieg oder so, und das wiederum entstammt ja einer Vorstellung, die noch sehr stark mit so biologischen Konstruktionen oder so, wie wir Biologie verstehen, zu tun hat, also das, was Benjamin dann als Kommentar aufmacht. Und zugleich ging es ja auch in den Vorträgen gestern und heute und immer wieder darum, dass feministische Utopien zum Teil auch deswegen feministisch sind, weil sie diese Reproduktion der menschlichen oder auch der außermenschlichen Gattung neu versuchen zu entwerfen, zu verhandeln und zu denken, sodass diese Abhängigkeit gar nicht mehr die in dem Sinne zwischen Mutter, sage ich jetzt mal bewusst, und Säugling mehr sein kann. Ich weiß nicht, ob du verstehst, worauf ich hinaus will, also dass diese Abhängigkeit, die du so stark gemacht hast, als ein Fokus, der eine feministische Utopie von einer Vision, die genauso absolutistisch und auf eine Art und Weise eben patriarchal bleibt, dass die so eine Art von, wenn man das mit Benjamin zusammenbringt, biologische Konstruktion hat, die vielleicht einer feministischen Utopie ja gerade, könnte man meinen, entgegensteht. Oder wo wir in so einem riesigen Diskurs wären von was ist da das Natur-Gesellschaftsverhältnis oder so. Und wie du das eben, ob du dazu noch was sagen kannst, wie du das verstehst genau.
Ja, vielen Dank, das ist ja super spannend. Nur als kleine Anmerkung, dieses Zitat, wir werden geboren und dann sind wir im Krieg, ist von Alexandre Kojève, und so beeindruckend ich den Text von ihm fand, Hegel hat sich da sehr viel unklarer ausgedrückt. Also auch was ist überhaupt der Stellenwert des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes? Worum geht es da überhaupt? Also es ist so viel gesprochen worden über dieses Kapitel in der Philosophiegeschichte, und gleichzeitig ist es so unklar, was es überhaupt bedeuten soll. Aber gerade Kojève's Zuspitzung fand ich deswegen so interessant, weil sie eben nochmal umso, also man könnte ja, wenn man einfach nur Benjamin Hegel gegenüberstellt, könnte man ja sagen, naja, aber Hegel hat es nicht psychologisch gemeint, aber gerade bei dieser Zuspitzung von Kojève zeigt sich, naja, aber wir werden ja nicht als kriegsfähige Wesen in die Welt geworfen, ganz und gar nicht. Ich finde, also ich muss mich durch diese einzelnen Punkte mal so kurz durcharbeiten. Ich hoffe, ich schaffe den Bogen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so biologisch aufgeladen war bei Benjamin, und du vielleicht auch nicht, sondern dass es eben darum geht, also die Wichtigkeit der ersten Bezugsperson herauszustellen. Und als Feministin ist es natürlich auch wichtig zu sagen, naja, und meistens sind es die Mütter, aber es ist nicht notwendigerweise so. Aber es ist eine interessante Frage, liegt da nicht auch was Hemmendes in dieser Feststellung der Abhängigkeit? Und ich habe ein weiteres Zitat von Kojève nicht vorgelesen, also in dem er irgendwie beschreibt, was die Auflösung für Hegel eigentlich ist. Für Hegel ist die Auflösung am Ende, also zumindest in der Interpretation von Kojève, der Staat, was sehr Merkwürdiges aus meiner Perspektive. Aber also wenn man da mit ein bisschen geistiger Offenheit rangeht, trotzdem auch interessant. Also die Auflösung besteht nicht darin, dass sich zwei gegenseitig anerkennen, sondern dass es etwas Drittes gibt, das die Anerkennungsbeziehung sichert. Und dann ist die Abhängigkeit tatsächlich auch gar nicht so dual. Dann ist man nicht unbedingt von genau einer anderen Person abhängig, die diese Anerkennung verweigern kann. Es gibt etwas Drittes, was irgendwie so die Verhältnisse stabilisiert. Und ich denke, das wäre gerade auch, wenn es um die Frage geht, wie sollte eigentlich, wie wäre es eigentlich am besten, die Reproduktionsfrage irgendwie zu organisieren, muss das definitiv berücksichtigt werden, weil die Abhängigkeit von Kindern, von ihren Eltern, bedeutet eben, man kann Glück und man kann Pech haben. Und das ist aber auch irgendwie so ein bisschen, ja, es ist so merkwürdig zufällig in einer Welt, die ansonsten so unfassbar kontrolliert ist, in der so vieles der menschlichen Kontrolle unterliegt. Und ja, also ich würde diesen Gedanken stark machen, dass die Anerkennung der Abhängigkeit nicht bedeutet, dass man sie umso stärker von genau einer Person, was ja auch meistens die Mutter ist, irgendwie einfordert, sondern dass es eigentlich etwas Drittes geben müsste, was diese Beziehung stabilisiert. Und um nochmal so zurückzukommen auf Next Generation, also ich war schon erstaunt bei den neueren Star Trek-Erzählungen, dass dieses Dritte gar nicht so stark auftaucht und irgendwie so komplett in Vergessen, also oder nicht komplett, aber für mich sehr stark in den Hintergrund gerückt ist. Dieses Dritte ist in Star Trek auf der einen Seite natürlich die Föderation und so, über die man eigentlich gar nicht so viel weiß. Aber also auch das Schiff als Metapher ist so etwas, also ne, der gemeinsame Raum, der geschaffen wird, die Bedingungen, der Möglichkeiten des Lebens, die geschaffen werden. Genau, und ich denke, jede Utopie muss sich die Frage stellen, was ist eigentlich dieses Dritte, das die Anerkennungsbeziehung stabilisiert.
Du beziehst dich ja auf The Next Generation und wie du schon mit dem extremen Punkt das neueste Discovery gesagt hast, hat ja Star Trek auch sowohl von Anfang bis auch zum Ende einen krassen Wandel in der Form, wie es sich inhaltlich gibt, wie die Ästhetik ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und würdest du sagen, also sehr ähnlich sind ja Voyager und Discovery, was so den ganzen Ton, nicht Discovery, sondern Deep Space Nine, würdest du sagen, das sind Themen, die sich da noch länger durchziehen oder hast du das Gefühl, es gibt irgendwie einen Bruch, der zu Discovery geführt hat? Sorry, ich weiß nicht, ob das Sinn für dich macht, aber das
ist yeah. Aus dem Kopf. Ja, also leider bin ich gar keine so richtige Expertin für Voyager und Discovery aus nicht besonders guten Gründen. Ich hatte den Eindruck, dass, vielleicht ist das nicht zum Broadcasten irgendwie, aber dass der Konflikt der Cardassians und der Bojarans und Boja sehr stark angelehnt war an Israel und Palästina und ich fand die Art, wie es dargestellt wurde, sehr also irgendwie nicht erhellend in irgendeiner Hinsicht. Und ja, also ja, Deep Space Nine ist auch düster und das ist eben ja auch vielleicht etwas, also muss ich auch fragen, ja, also in Discovery hat er vielleicht Kontinuitäten, aber ich denke, sie waren einfach überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas von diesem utopischen Geist einer zukünftigen Menschheit überhaupt nur irgendwie aufzubewahren. Also, ich weiß, das ist ein hartes Urteil, aber also gerade der Anfang mit diesem verpassten Moment, die Klingonen schlagen zu treffen, bevor sie sich formieren konnten, ich war tatsächlich entsetzt. Das war nicht das, wofür die früheren Star Trek-Folgen standen. Und also erzählerisch hat das auch alles einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Also irgendwie gab es da vielleicht den Versuch von einer Charakterentwicklung zu zeigen, dass die Protagonistin am Anfang bereit wäre, diesen Erstschlag zu machen, aber am Ende ist sie dagegen, einen ganzen Planeten zu zerstören, weil es die Feinde sind und das das vielleicht so eine Art von Entwicklung darstellen sollte, aber auch da dachte ich, naja, okay, gut, also um zu der Charakterentwicklung zu kommen, dass man nicht bereit ist, einen ganzen Planeten zu zerstören, weil es die Feinde sind. Also das ist eine Art von Bogen, der mich tatsächlich gar nicht interessiert und mit dem ich auch nur denke, damit man schafft dieses Setup nicht, um dort hinzukommen und damit überhaupt irgendwas Sinnvolles zu erzählen. Was ich vielleicht ausgelassen habe, ist, dass ich ja diese Frage, wie bereit ist man, diese Spannung auszuhalten, nicht zuzuschlagen, ja eigentlich auf eine sehr viel spannendere Weise nochmal zeigt, wenn es tatsächlich von großem, das Zögern doch von Nachteil war. Und ich fand, dass Next Generation das sehr viel besser thematisiert hatte in der Begegnung mit den Borg. Auch da gab es diesen Moment, bei dem Picard gezögert hatte und die Borg waren eben Wesen, die alles, worauf sie getroffen sind, assimiliert haben und in ihr System aufgenommen haben. Und das ist dann eben auch dem Captain selbst passiert, was eine sehr traumatische Erfahrung war. Und danach stellt sich aber so die Frage, bei der nächsten, also er kommt dann da wieder raus und sie retten ihn und finden wieder zurück in so eine Art von Normalität. Aber bei der nächsten Begegnung stellt sich dann so die Frage, okay, er weiß ja schon, wie die Borg sind, er weiß, wie problematisch das alles ist. Wie ist das Verhalten dann? Und Next Generation hatte, das fand ich sehr viel auch intelligenter tatsächlich durchdacht, ist man im Angesicht einer solchen Gefahr bereit, zu versuchen, den Feind vielleicht doch zu vernichten? Ist das vielleicht doch etwas, was irgendwie sinnvoll sein könnte? Und na, so diese Fragen, soll man sich eher für Macht entscheiden oder für Prinzipien, für Ethik, für eine Haltung, die unter Umständen zu einem großen Nachteil sein kann? Ja, also ich fand, Discovery hatte da einfach nichts zu bieten. Aber, ja.
Wir können ja auch noch den Star Trek Nerd.
Ja, ja. Sorry.
Mit einem, du hast noch
Convention Teil.
Vielen, vielen Dank von mir für den spannenden Vortrag. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu diesem vermittelnden Dritten, was jetzt in der Diskussion so ein bisschen rausgetreten ist. Ich persönlich kenne Star Trek gar nicht bis sehr schlecht, aber so wie ich das verstanden habe, ist, gibt es dieses vermittelnde Dritte bei The Next Generation nicht. Beziehungsweise, auch wenn nicht, wäre meine Frage darauf gerichtet, brauchen wir das tatsächlich in einer feministischen Utopie, gerade wenn wir uns überlegen, also ich bin jetzt auch kein Hegel-Experte, aber dass ja auch bei Hegel quasi dieser Kampf am Ende auf eine reine Identität abzielt, wenn wir sagen, okay, wir wollen aber vielleicht eher die Abhängigkeit aushalten und Kooperation gerade ohne ein vermittelndes Drittes ermöglichen, ob das nicht das feministisch-utopische wäre. Also ob du da nochmal drauf eingehen könntest, inwiefern sowas Vermittelndes tatsächlich notwendig ist, und weil ich habe das so verstanden, dass du es meintest, und wenn ja, wie das dann tatsächlich auch aussehen könnte.
Ich würde ja sagen, dass die Kooperation das vermittelnde Dritte dann bildet. Also das ist eben so die Frage, wie weit man sich das eben so durchdenkt. Aber also ich denke auf alle, also ich denke, dass es bei Next Generation das vermittelnde Dritte gibt. Ich finde es aber tatsächlich interessanter, also von der Star Trek-Analyse und der Hegel-Analyse wegzugehen und sich die Frage zu stellen, ja, wie würde das für uns am besten aussehen? Und ich denke, wir brauchen auf alle Fälle ein vermittelndes Drittes. Ich denke sogar, dass das eine der gravierenden, dass das ein sehr gravierendes Problem auch in der Linken ist, also sehr, sehr stark Anerkennung voneinander zu fordern und weniger stark auf so vermittelnde, auf den Aufbau von vermittelnden Aspekten irgendwie zu schauen. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber ich denke, es braucht auf jeden Fall das vermittelnde Dritte, und ich denke, dass der Aufbau einer Kooperation genau das am Ende eben auch bedeutet. Also es ist nicht nur die Beziehung zwischen 2 oder 10 oder 100 Menschen, sondern eben zum Beispiel, also die Definition, wie man etwas macht, was man macht, also das Versprechen, bestimmte Dinge zu tun, die Absichten, bestimmte Dinge zu tun, die dann eben auch unabhängig von den Einzelnen eben weiter aufrechterhalten werden. Also die Erschaffung von eigenen Institutionen. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr vage, aber ich denke, die Kooperation wäre das vermittelnde Dritte.
Ja, das schließt irgendwie daran an, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wenn man diesen Abhängigkeitsgedanken weiterspinnt und irgendwie auch, du hast ja Hannah Arendt eingeführt, ich meine, letzten Endes steckt da ja ein ganz anderes Denken drin, als das, was du voraussetzt, wenn du sagst, es braucht den das vermittelnde Dritte. Ganz einfach deswegen, weil der Grundgedanke bei Arendt im Handeln, als politische Kategorie, ja immer ist, dass wir von vornherein Beziehungswesen sind und eigentlich anders gar nicht vollständig existieren können. Das heißt, die Beziehung steht immer schon vor dem Konflikt in gewisser Weise. Und die Art und Weise, wie sich Konflikte ergeben, resultiert nicht aus irgendwie diesem vorausgesetzten bürgerlich autonomen Subjekt, das auf irgendwie ein anderes Subjekt tritt, sondern resultiert auch aus der Frage, wie diese Beziehungen strukturiert sind. Und, Beziehungen sind in gewisser Weise immer schon vermittelnde Kategorien. Also es gibt sozusagen die Fiktion des Unvermittelten. Die gäbe es dann eigentlich gar nicht. Also ich belasse es jetzt mal dabei, vielleicht verstehst du schon, worauf ich hinaus will.
Leider verstehe ich noch überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Also kannst du vielleicht die Stoßrichtung irgendwie deutlich machen? Also ist das eine Kritik oder eine, weil die Beziehung steht auch, oder das, die Notwendigkeit der Beziehung steht auch bei Hegel zum Beispiel vor dem Konflikt. Also das Selbstbewusstsein braucht die Anerkennung und aus einer defizitären Stufe also entwickelt sich der Konflikt. Ist okay, wenn du es vielleicht nochmal, wenn du nochmal nachlegst oder so?
Mache ich nachher nochmal, das würde jetzt zu lange dauern.
Okay.
Können wir vielleicht draußen nochmal kurz machen. Ich hatte noch eine andere Frage, die ist einfacher und kürzer. Ich habe nie verstanden, ich bin kein richtiger Cracky und kein wirklicher Nerd in der Richtung, aber ich habe nie verstanden, wenn die als Hintergrundgeschichte eigentlich immer eine irgendwie postkapitalistische oder sogar postpatriarchale Utopie haben, warum gibt es eigentlich diese militärischen Hierarchien? Könntest du mir die beantworten?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr große Schwachstelle und auch einer der Gründe, weshalb ich Voyager nicht so gerne mochte, weil ich mich bei Next Generation, also ich mochte die Serie offensichtlich sehr gerne, aber ich fand es sehr schade, dass die hierarchischen Strukturen, also sie wurden schon hinterfragt, aber naja, Captain Picard ist nicht nur der Kommandeur, er ist auch die also Autorität, die gemeinhin anerkannt ist. Und das mal so zu hinterfragen, was hat das mit diesen Strukturen auf sich, fand ich, wurde dann eher ausgetestet, als es eben weiblichen Captain gab. Ich fand das ein bisschen unglücklich, das genau in dieser Konstellation auszutesten. Und ja, also es ist eine, ich kann das nicht so gut motivieren. Es ist eine Schwachstelle. Starfleet ist eine militärische oder ist die Flotte der Föderation. Was ich allerdings positiv in der Darstellung fand und auch also faszinierend war, dass diese zukünftige Gesellschaft eben eine ist, in der es eine Vermittlung gibt zwischen dem Individuellen und der Gemeinschaft. Also jede einzelne Figur ist eben auf ihrem jeweiligen Weg und bemüht sich auch darum. Es ist auch eine Leistungsgesellschaft, also das muss man jetzt auch nicht unbedingt positiv bewerten, aber es zeigt eben, also alle sind eben auf ihrem jeweils eigenen Weg und sie sind aber eben auch vermittelt miteinander. Sie sind eben auch in Beziehung zueinander. Und ja, also ob das wirklich notwendig gewesen wäre. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es eben den Versuch gab, auch eine ganz andere, also auch die Funktion dieser, dieses Organs als etwas ganz anderes darzustellen, als das Militär für uns jetzt wäre, weil Starfleet hier eben nicht die Absicht hat, Kriege zu führen und die Enterprise halt auch ein Schiff ist, auf dem ganz viele Menschen mitfliegen, die keine Rolle in dieser Flotte haben. Also die Flotte ist nur der Teil, der halt irgendwie das Schiff fliegt und auch eine Verteidigungsfunktion übernimmt. Aber ja, es ist eine Schwachstelle in der Serie und in der Darstellung. Und es ist tatsächlich auch nicht so exploriert, warum es diese Flotte eben überhaupt noch geben muss und warum, also offensichtlich gibt es eben immer noch die Notwendigkeit auch von Verteidigung, also es ist keine vollkommen harmonische Welt, es gibt auch Konflikte in dieser Welt und die Verteidigung läuft eben auf eine ganz andere Weise ab, als sie heutzutage ablaufen würde, aber ja, so ganz motivieren konnten sie es für mich tatsächlich auch nicht.